Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Versammlung heute Morgen. Den Wortdienst wird uns heute Morgen noch einmal der Holger Stoje halten, den ich bei uns heute Morgen noch mal ganz herzlich begrüßen möchte. Du warst gestern Abend ja schon bei uns, wir hatten schon eine gemeinsame Zeit mit dir und heute Morgen jetzt noch einmal zum Gottesdienst. Schön, dass du bei uns bist. Ja, an den Anfang unserer Versammlung möchte ich heute das Wort aus Epheser 6, den Vers 10 stellen. Darin heißt es, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dieser Zuruf gilt uns allen, aber ohne seine Hilfe und sicherlich auch die Hilfe von Geschwistern können wir das nicht erreichen. Darum freue ich mich, dass wir uns auch heute wieder hier versammeln dürfen, zum gemeinsamen Gebet und zur Wortverkündigung. Wir wollen das erste Lied singen und schlagen das Liederbuch auf, Lied Nummer 48 und singen die Verse 1 bis 5. 48, 1 bis 5. Thema der Verkündigung lautet heute Morgen Jephtha, ein Retter mit Altlasten. Und ich lese dazu aus dem Richter. Richter 10, die Verse 13 bis 16. Darin heißt es: Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not. Da sagten die Söhne Israel zu dem Herrn: Wir haben gesündigt. Tu du uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Nur errette uns doch am heutigen Tag. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Soweit der Text. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, von ganzem Herzen möchten wir dir auch heute Morgen wieder danken, dass wir uns in unserer Versammlung treffen dürfen. Vielen Dank, dass wir eine Zeit in der Gemeinschaft unter deinem Wort verbringen dürfen, Luft holen dürfen, durchatmen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns dies immer noch in einem äußeren Frieden möglich ist. Aber wir wollen dich bitten, dass du nun auch den inneren Unfrieden und zumindest die innere Unruhe in uns zum Schweigen bringst, damit wir uns deinem Wort doch ganz und gar öffnen können. Streue du nun dein lebendiges und lebendig machendes Wort reichlich aus. Wir bitten dich darum. Danke, dass uns zugesagt ist, dass es nicht leer zurückkommt. Mach du uns dahin zu den Werkzeugen, wie du uns haben willst. Danke, Herr Jesus, dass du selbst dieses väterliche Wort bist. Segne du nun den Holger, dass er dein Wort in rechter Weise austeilen darf. Segne auch die Kinderstunden, dass auch dort dein Wort in der rechten Weise ausgeteilt wird. Wir wollen nun auch verbunden sein mit all den Geschwistern, die sich jetzt andernorts unter deinem Wort versammeln. Sei du jetzt auch in ihren Gemeinden. Wir loben und preisen deine Allmacht und sind dir von Herzen dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du nun mitten unter all deinen Gemeinden bist, die dich in Gebet und Wahrheit anrufen. Amen. Amen.
Guten Morgen, es ist schön, wieder unter euch zu sein. Ich habe es gestern schon gesagt, uns verbindet ja eine besondere Beziehung hier mit vielen von euch und darum freue ich mich immer besonders, auch wenn ich zu euch komme. Und ich freue mich auch schon ganz besonders, muss ich sagen, dann auf die Gemeindefreizeit mit euch im September. Da habe ich dann sicherlich endlich auch mal wieder Gelegenheit, mit etlichen von euch dann auch wieder persönlich ein bisschen mehr und ein bisschen länger noch Gemeinschaft haben zu können. Ich bin natürlich ganz viel gefragt worden, wie geht's euch? Und habe immer gesagt, das sage ich nachher ganz kurz. Das will ich jetzt deshalb also auch tun. Wie geht's mir mit den Augen? Das ist ein Auf und Ab. Ich habe es jetzt immer so im Rhythmus, dass ich quasi eine Spritze hinter die Netzhaut bekomme, damit sich dahinter dann die Komplikation dieses Ödems wieder abbauen kann. Das hält dann 4 bis 5 Wochen vor. Und dann verschlechtert sich es eben nach 4 Wochen immer und dann brauche ich wieder eine neue Spritze. Und so ist es also ein Auf und Ab und jetzt habe ich noch eine Augenentzündung dazu bekommen, da konnte ich die Spritze nicht bekommen, dann verlängert sich das, dann wird es schlechter. Also es ist alles instabil, Auf und Ab, aber unterm Strich absolut lebbar und ich kann in der Bibel lesen, ich kann verkündigen und das ist das, wo mein Herz schlägt, da bin ich also ganz froh und dankbar. Aber es ist wirklich auch ein Auf und Ab und von daher denkt an Israel gegen Amalek, wenn Mose oben auf dem Berg gebetet hat, dann musste Amalek weichen. Und wenn er aufhörte zu beten, dann hat wieder Amalek die Oberhand bekommen. Also, ich bin dankbar für alle Gebete, auch von euch nach wie vor. Das ist also wirklich insoweit immer noch schwierig. Aber, ihr habt es ja gestern am Thema gemerkt, es gibt Menschen, die haben sehr viel schwerwiegendere Augenprobleme. Also von daher ist das also bei mir alles, wo ich sage, damit kann man leben. Viele Geschwister müssen da viel, viel schwerere Wege gehen. Das Zweite, Meine Frau lässt euch ganz herzlich grüßen, dankt auch für alle Gebete. Ihre beiden Knie, super spitze. Die Operation hat es also wirklich ganz, ganz wunderbar auch gebracht. Nur, wie lesen wir bei Paulus, der gesamte Leib, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und so war das hier auch. Natürlich sind andere Dinge jetzt an ihrem Leib, die Zehen und Fersensporn und so weiter. Die waren das alles nicht mehr gewöhnt, jetzt viel zu laufen. Und von daher hat sie jetzt da einige Probleme bekommen in der Folge dessen, weil man nun eben durch die Knie wieder besser laufen kann. Und einige andere Glieder haben dann gesagt, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Und haben dann ihrerseits angefangen zu streiken. Von daher also auch ein Zustand, der noch nicht stabil ist, aber auch da gibt es Geschwister, auch in eurer Mitte, die laufen deutlich schlechter als meine Frau. Von daher sind wir dankbar. Ja, ich habe heute euch ein Thema mitgebracht, Jephtha, ein Retter mit Altlasten. Jephtha ist ja einer der eher unbekannteren Richter und von daher freue ich mich heute mit euch mir einmal das anzuschauen. Wir haben schon den Text gehört, die Situation im Volk Israel ist eigentlich so wie immer im Buch der Richter. Wir lesen in Richter 10, Vers 6, die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon. Da schrien die Söhne Israels zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und dem Baalim gedient haben. Also hier, wie überall im Buch Richter, wieder derselbe Ablauf von Sünde, Gericht, Not und dem aus der Not geborenen Schreien nach Gott. Und das ist ja dieser Kreislauf, wie er im Buch Richter in fast ermüdender Gleichförmigkeit immer und immer und immer wieder nach demselben Muster abläuft. Und man könnte verstehen, wenn Gott sagen würde, jetzt habe ich genug, jetzt helfe ich euch nicht mehr. Und tatsächlich, so klingt es auch zunächst. Wir lesen in Richter 10, Vers 13, wie Gott spricht, ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Da sagt Gott erst vorher, was er alles an Gnade dem Volk geschenkt, immer wieder in sie investiert und vergeben und geholfen und gerettet hat. Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Und jetzt kommt ein Satz, den finde ich hammerhart. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Also mir ist da richtig in die Glieder gefahren, als ich das gelesen habe. Stellt euch das mal vor, das ist doch ein schrecklicher Gedanke. Gott stellt sich hin und sagt, ich höre auf, euch zu retten. Ich höre auf mit retten. Und wisst ihr, das ist genau die Vorstellung, die auch wirklich viele unserer lieben Glaubensgeschwister von Gott haben. Dass Gott tatsächlich sich irgendwann im Laufe der Heilsgeschichte mal hinstellt und sagt, ich höre jetzt auf mit retten. Der Rest interessiert mich nicht mehr. Ich höre auf zu retten. Also alleine diesen Gedanken, nur mal einen Moment auf sich wirken zu lassen, was das bedeuten würde, wenn Gott an irgendeiner Stelle in unserem Leben oder in der Heilsgeschichte, wenn Gott an irgendeiner Stelle sagen würde, und jetzt ist Schluss mit Retten. Ich stelle mein Rettungswerk ein. Ab jetzt ist Schluss damit. Ab jetzt gibt es nur noch Gericht, keine Rettung mehr. Das ist doch ein schrecklicher Gedanke. Und ich bin so froh, dass die Bibel sagt, nein, so ist Gott nicht. Er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und seine Liebe ruht nicht, bis nicht das erfüllt ist, was wir lesen, dass einmal Gott sein wird, alles in allen. Mit seiner Liebe, seinem Licht, seinem Leben, seinem Frieden, seiner Freude, alles, alles erfüllen wird. Jeden Einzelnen. Aber diesen Gedanken, was Gott seinem Volk hier als Warnschuss, als Schuss vor den Bug einfach mal zumutet, ihnen zu sagen, darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Diesen Gedanken sollten wir uns einfach auch einmal stellen und sagen, Herr, danke, danke, dass du das nicht tust, dein Rettungswerk einzustellen. Nicht in meinem Leben und nicht im Leben deiner Schöpfung. Aber wir müssen uns diesen Gedanken einmal stellen, damit die Gnade keine billige Gnade wird, keine Selbstverständlichkeit wird. Und wir eben nicht Menschen werden, die diese Gnade leicht nehmen und vielleicht sogar insgeheim, ohne dass wir das aussprechen würden, auf diese Gnade hin unser Leben in einer Weise führen, wie es Gott nicht mehr ehrt. Und dann immer denken, naja, ist ja nicht so schlimm, wird ja alles gut. Ihr habt gestern ja am Simson gesehen, Gott lässt sich nicht spotten. So nicht, so nicht. Und deshalb hat Dietrich Bonhoeffer ja einmal sehr deutlich auch davon gesprochen, dass es auch Menschen gibt, die machen diese Gnade Gottes zu einer billigen Gnade. Und deshalb sagt Paulus, nachdem er die Gnade gerühmt hat, Leute, die Gnade ist immer größer, immer mächtiger als jede Sünde. Aber weil das so ist, sollten wir deshalb in der Sünde verharren? Nein, nein, nein. Also das wünsche ich mir, dass das in uns ganz lebendig wird. Dass wir die Gnade auf der einen Seite in dieser Unendlichkeit Gottes sehen. Aber dass auf der anderen Seite nicht zum Mittel in der Hand des Teufels wird, damit wir es in unserem Leben dann halt, ich sag mal so, nicht mehr so genau nehmen. Und dann wie Simson denken, ach, ich werde mich auch heute wieder irgendwie rausschütteln. Und dann, nein, dann sagt Gott, nein, so einfach nicht. Es gibt bei Gott auch Gericht. Es gibt auch Züchtigung. Immer zum Heil. Aber ein Jona hat keine schöne Zeit im Bauch des Fisches verbracht. Also Gott lässt auch das zu, um unseren Eigenwillen ins Gericht und in den Zerbruch zu führen. Und das muss nicht sein. Da können wir auch einfach sagen, ja Herr, ich gehe lieber direkt auf dem Weg, den du mich gehen heißt. Hier, bei Israel war das nicht so. Und deshalb gibt Gott ihnen, nachdem sie immer und immer wieder diese Gnade erfahren und aber missbraucht haben, gibt Gott ihnen hier diesen Schuss vor den Bug. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht hin und schreibt zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit der Not? Hast du schön vorgelesen. Hat man gemerkt, dass du auch diesen göttlichen Sarkasmus, den hast du gut rübergebracht vorhin. Ne? Sollen sie euch doch retten zur Zeit der Not? Ihr habt die ganze Zeit euer Leben eingesetzt und hingegeben für die. Und jetzt kommt eine Notsituation. Jetzt bitte, jetzt sollen doch die euch helfen. Es gibt eine Bundesanstalt für Materialprüfung. Diese Bundesanstalt für Materialprüfung prüft Materialien. Ob die taugen, ob die belastbar sind, bestimmte Lasten und Belastungen auszuhalten. Temperaturen, Gewichte und. Das wird geprüft. Und nur Materialien, die einer bestimmten Belastung standhalten, können dann für bestimmte Zwecke auch benutzt und verwendet werden in der Produktion. Und so führt auch Gott Menschen immer wieder in Notsituationen, in Belastungsproben ihres Lebens, wo deutlich werden soll, trägt eigentlich das, wie und was und worauf du lebst, trägt das. Und wenn es in dieser Belastungsprobe nicht trägt, dann schmeiß es doch bitte weg und nimm dir das, was auch in diesen Zeiten trägt und nicht nur in den Zeiten, wo die Sonne schön scheint. Und deshalb wollen wir doch unser Leben an Gott allein festmachen, der allein uns in aller unserer Not und allen Herausforderungen und Belastungsproben unseres Lebens wirklich durchtragen kann. Auch in den Stunden, in denen die anderen Dinge, die vorher so wichtig waren, so unwichtig und nichtig werden. Dann setzen wir doch gleich auf das, was bleibt, auf das, was zählt. Und lassen uns vom Teufel nicht immer wieder abbringen, uns mit Minderwertigem, mit Zweitrangigem, mit Nichtigem zu beschäftigen. Dieses harte Wort Gottes schreckt das Volk jetzt tatsächlich auf. Manchmal muss Gott hart und deutlich reden. Und das muss manchmal auch in der Verkündigung sagen. Man kann nicht immer noch schön und alles Gnade und Gott schafft alles und Gott macht alles. Ja, macht er. Aber es muss manchmal auch dieses harte, aufweckende, klare Wort sein, damit wir rauskommen aus unserer eingelullten Schläfrigkeit. Und das ist hier passiert. Das Volk Israel ist aufgewacht. Und wir lesen, und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Wahre Buße zeigt sich immer an den Auswirkungen in unserem Leben. Wahre Buße bleibt eben nicht beim Lippenbekenntnis, sondern hat Konsequenzen. Sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte. Das heißt, die haben sich von dem getrennt, die haben es rausgeworfen aus ihrem Leben, was sie von Gott getrennt hat, was in ihr Leben mit Gott nicht reingehört hat, was die Kraft ihres Lebens abgezogen und verbraucht hat, was sie blockiert hat, damit Gott noch mehr wirken kann in ihnen. Sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte. Und anders geht's nicht. Entscheidung, Scheidung, Trennung, Konsequenz muss her. Wir können nicht auf beiden Seiten hinken, wie das Volk dann unter Elia. Und ich möchte euch ermutigen, so wie Israel, das rauszuschmeißen. Ihr wisst, was das bei euch ist. Das zeigt euch der Heilige Geist. Bin ich ganz sicher. Und dann rausschmeißen, trennen, damit Gott noch mehr Raum bekommt in uns. Sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Wahre Buße ist immer beides. Trennung von der Sünde und Hingabe, Dienst für Gott. Also nur rausschmeißen ist zu wenig. Jetzt möchte Gott diesen Raum auch füllen und möchte auch, dass wir ihm dienen. Und auch da wissen wir, wo Gott uns haben möchte. Ja, und was jetzt folgt, ist eine Gottesoffenbarung. Wir lesen, da wurde seine Seele bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. Richter 10, Vers 16. Da wurde seine Seele bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. Wisst ihr, was ich mir da in meiner Bibel als erstes unterstrichen habe? Seine Seele. Denn das hat mich überrascht. Aha, Gott ist nicht nur Geist. Wir lesen hier von einer Seele Gottes. Der Mensch ist erschaffen worden im Bilde Gottes, als Dreiheit von Geist, Seele und Leib. Und wenn wir im Bilde Gottes erschaffen worden sind, nach Geist, Seele und Leib, dann sollte es uns eigentlich nicht wundern, wenn wir hier von der Seele Gottes lesen. Das ist alles viel konkreter, als wir das immer so meinen. Gott sieht die Not seines Volkes und seine Seele ist bekümmert, ungeduldig. Worüber? Über das Elend Israels. Dieses Elend Israels ist ja entstanden, wodurch? Durch das Gericht Gottes. Was folgte auf? Die Sünde des Volkes. Aber Gott selbst hat in seinem Gericht jetzt das ja auch mit bewirkt, dass Israel in diesem Elend sich befindet, auch wenn der Grund dafür die Sünde des Volkes war. Und jetzt sieht Gott dieses Elend seines Volkes durch sein Gericht und ist bekümmert und ungeduldig. Und ich dachte wieder mal, ja, so ist Gott. Selbst wenn er sein Volk ins Gericht führt, weil das sein muss, so leidet er doch mit. Wir lesen in Hosea 11, Vers 8, wie Gott spricht, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Haben wir so ein Bild von Gott? Das ist unser Gott. Selbst da, wo Gott ins Gericht führen muss, weil um seine Heiligkeit und der Zurechtbringung seiner Geschöpfe diese Gerichtswege unumgänglich sind. Selbst wo Gott ins Gericht führen muss, um unseren Eigenwillen zu zerbrechen, leidet er im selben Moment doch mit uns mit. So intensiv, dass er sagt, mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt, ist all mein Mitleid. Also Gott ist kein Gott, der irgendwo da oben thront und dann so runterguckt und dann, oh, das ist nicht richtig, und dann da ein Blitzchen schickt und da ein Gericht sendet und hier ist er unzufrieden drüber, sondern der wirklich selbst im Gericht ein liebender und mitleidender Gott ist. Und daran sehen wir auch die Gerichte Gottes. Komm aus seiner Liebe zu uns. Und in Jeremia 31, Vers 20, da spricht Gott, ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe im Gericht, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Also das sind schon tolle Selbstoffenbarungen Gottes. So ist unser Gott. Gott lässt uns hier ganz tief in sein Herz schauen. Und was sehen wir dort? Wirklich Liebe. Nichts als Liebe. Auch im Gericht bleibt Gott ein Gott der Liebe. Und wir ahnen es schon, wenn Gott so mitleidet, dann beginnt schon, oft noch ganz verborgen, sein rettendes Handeln. Bevor wir das wahrnehmen, fängt Gott mit seinem Rettungshandeln schon an. Doch sieht zur Zeit zunächst noch überhaupt nicht danach aus. Im Gegenteil, die Schlinge um Israel zieht sich zu. Die Ammoniter sammeln sich zum Kampf. Sie wollen Israel diesmal nicht nur plündern, sondern aus dem Land vertreiben, ins Meer treiben, wie auch heute dieser Wunsch besteht. Und deshalb muss Israel sich wehren. Und es sammelt seinerseits die Truppen. Aber etwas Wichtiges fehlt ihnen. Ihnen fehlt ein Anführer. Ein Anführer. Es braucht immer Menschen, auch im Volk Gottes, die in bestimmten Situationen vorangehen. In den Sprüchen heißt es einmal, ohne Führung verfällt ein Volk. Es braucht Führung, auch im Volk Gottes, auch in der Gemeinde. Es braucht immer wieder Menschen, die in bestimmten Situationen von Gott her vorangehen. Und hier ist das Volk in großer Not und es hat keinen Anführer, es hat niemand, der von Gott her ihnen vorangeht. Und damit komme ich zu diesem Richter Jephtha. Und die Bibel, die macht an dieser Stelle einen kurzen Rückblick und stellt jetzt diesen Richter Jephtha kurz mal mit seiner Vorgeschichte hier vor. Und die Vorgeschichte Jephthas finden wir jetzt also in Richter 11, den Versen 1 bis 3 beschrieben. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Gilead war ein Stammvater Israels, der östlich vom Jordan dieses ganze Gebiet quasi dann mit seiner Sippe bevölkert hat und der da dann der Oberste dieser Sippe war, Gilead. Gilead hatte Jephtha gezeugt, er war aber der Sohn einer Hure. Aber auch Gileads Frau hatte ihm Söhne geboren. Als nun die Söhne der Frau groß geworden waren, vertrieben sie Jephtha und sagten zu ihm, du erbst nicht mit dem Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. So war Jephtha vor seinen Brüdern geflohen und hatte sich im Land Tob niedergelassen. Und es sammelten sich bei Jephtha ehrlose Leute, die zogen mit ihm aus. Diese kurze Rückschau ist der Lebenslauf des kommenden Richters und Retters Israels. Wie würde sich so ein Lebenslauf in einer offiziellen Bewerbung machen? Das klingt schon alles sehr problematisch. Andi, ich weiß nicht, ob das für dich so ein nächster Mitarbeiter wäre. Also, Sohn einer Hure, geboren aus Ehebruch und käuflichem Sex, von der Familie des Vaters nach dessen Tod ausgegrenzt und verstoßen, um sein väterliches Erbe betrogen. Eine belastete Kindheit, eine ganz schwierige Sozialisation, ein Vertriebener, auf der Flucht fern der Heimat zum Anführer einer Räuberbande geworden. Nichts anderes war diese Söldnertruppe. Und durch den täglichen Überlebenskampf zu einem Mann des Schwertes geworden. Die Bibel sagt, zu einem tapferen Held. Ja? Aber wieder einmal, wie eigentlich immer bei den Erwählten Gottes, kein strahlender Held. Keine gesunde und heilvolle Lichtgestalt, sondern ein Mensch mit vielen Altlasten der Vergangenheit. Der hat ein Päckchen zu tragen aus seiner Geschichte, aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend. Der hatte Altlasten der Vergangenheit, nicht zu knapp. Wenn ihr euch das nur mal ein bisschen ausmalt, was das bedeutet hat. Und gerade darin ist Jephtha wieder ein Darsteller des kommenden Messias. Jesus war in den Augen der Menschen ja auch ein Produkt des Ehebruchs der Maria. Bei seiner Geburt war kein Platz für ihn. Sein Babybett war ein Futtertrog. Schon als Kind wurde er mit dem Tode bedroht und als Kleinkind zu einem Flüchtling und Vertriebenen. Auch er wurde von seinem Volk abgelehnt, um sein väterliches Erbe als Sohn Gottes betrogen. Und auch um ihn sammelten sich in der Ferne Israels ehrlose Leute. Wer sind diese ehrlosen Leute, die sich in der Ferne Israels um Jesus sammelten? Ja, wir, die Gemeinde. So wie das auch bei David in der Höhle Adullam so schön heißt. Um ihn sammelten sich alle diejenigen, die bedrängten und erbitterten Gemütes waren oder einen Gläubiger hatten. Und er wurde ihr Anführer. Das ist die Kennzeichnung dieser Truppe, die sich jetzt um Jesus sammelt. Gerade in seiner Verwerfung wird Jephtha zu einem Vorbild auf den kommenden Messias. Immer wieder ist dieses Thema der anfänglichen Verwerfung ein Hauptmerkmal des kommenden Messias, wie auch bei den bekannten Christusdarstellern Josef, Mose und David. Die Verwerfung ist geradezu ein Echtheitsmerkmal des Messias. Gerade der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, zum wichtigsten Stein am ganzen Gebäude der Heilsgeschichte Gottes. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, zu Jephthas Berufung. Richter 11, Abvers 5. Und es geschah, als die Söhne Ammon mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Und sie sagten zu Jephtha: Komm und sei unser Anführer, damit wir gegen die Söhne Ammon kämpfen können. Da sagte Jephtha zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht gewesen, die mich gehasst und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephtha: Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, damit du mit uns ziehst und gegen die Söhne Ammon kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt werden für alle Bewohner Gileads. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead mit, und das Volk setzt ihn als Oberhaupt und als Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte, wiederholte alle seine Bedingungen vor dem Herrn in Mizpah. Wie so ganz anders verläuft die Berufung Jephthas, als dies bei Gideon oder Simson oder Mose der Fall war. Keine vorgeburtliche Erwählungsgeschichte wie bei Simson. keine wundersame Bewahrung schon als Kind, wie bei Mose. Keine persönliche Berufung durch eine Gotteserscheinung, wie bei Gideon. Alles wirkt hier sehr menschlich, sehr schuldbelastet, sehr alternativlos. Von Gott ist zunächst überhaupt nicht die Rede. Keine Befragung Gottes erfolgt und kein Befehl Gottes wird uns hier berichtet. Irgendwie tun die Menschen in dieser Situation, was Menschen eben tun. Sie suchen in der Not einen Ausweg. Und erst als der Deal steht, da wird er vor den Herrn gebracht. Da fällt ihnen ein, oh, da war doch noch was. Aber wir erfahren nicht, was Gott von der ganzen Sache eigentlich hält. Irgendwie ist zu dieser Zeit noch nicht erkennbar, ob hier nur Menschen handeln oder ob hier Gott durch Menschen handelt. Das können wir noch nicht sehen. Das muss erst der weitere Verlauf der Geschichte zeigen. Eins wird aber schon jetzt deutlich. Jephtha lässt sich von den Altlasten der Vergangenheit nicht aufhalten. Jephtha hätte allen Grund, stolz, beleidigt und verletzt zu sein und die Ältesten mit ihrer Bitte abzuweisen. Er hat so viel Unrecht und Ausgrenzung und Verletzung erleben müssen von seiner Familie und von diesen Ältesten, die ihn nicht geschützt haben, die da mitgemacht haben. Er stand gegen alle. Keiner hat sich vor ihm und zu ihm gestellt. Keiner. Jetzt sind sie in der Not und kommen zu ihm. Und jetzt können wir das doch nachempfinden, wie all diese Verletzungen, diese Erinnerung, wie das alles aufbricht. Was hätten wir gemacht? Hätten wir da gestanden und gesagt, jetzt kommst du? Nö, dann jetzt auch nicht mehr. Jetzt nicht, so nicht. Nicht nach allem, was ihr mir angetan habt. Doch Jephtha ist in seinem Verarbeitungsprozess und Reifeprozess schon einen Schritt weiter. Er spricht die Ungerechtigkeit und Schuld der Vergangenheit an. Die wird angesprochen, nicht verdrängt. Sie wird angesprochen. Aber er lässt sich von dieser Altlast der Vergangenheit nicht mehr bestimmen und nicht von seiner Lebensberufung abhalten. Wer beim Autofahren immer nur in die Rückspiegel schaut, wird ganz schnell einen Unfall bauen und nicht mehr vorankommen. Beim Autofahren ist uns das allen klar. Wir würden über jeden lachen und den Kopf schütteln, der immer nur so fahren würde. Was ist das für ein Auto? Immer nur zurückgucken. Völlig abwegig. Aber wisst ihr, viele von uns leben genauso. Immer mit dem Blick in den Rückspiegel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das im Lauf der Gemeinde, im Raum der Gemeinde gehört habe. Da unterhältst du dich mit jemandem, kommst dann auf irgendjemanden, ja, vor 30 Jahren. Oh, was hat der mir damals angetan in der Gemeinde? Manometer. Das ist mir unbegreiflich. Wie wir in der Gemeinde Jahrzehnte von Altlasten, an Verletzungen, an Bitterkeit miteinander rumschleppen. Wenn wir nicht Vergebung und Versöhnung leben, die wir bei Jesus sind, wer denn dann? Das ist doch der Kern unserer Botschaft. Vergebung, Versöhnung. Und dann sind wir in der Gemeinde über Jahre und Jahrzehnte und kriegen das nicht unter die Füße, was uns irgendjemand, irgendwer doch alle zusammen mal angetan haben? Immer nur Rückspiegel? Diesen Fehler macht Jephtha nicht. Ein kurzer Blick zurück und dann richtet Jephtha die Augen nach vorn. Er überwindet die Vergangenheit, indem er sich dem Dienst für Gott und Gottes Volk zur Verfügung stellt. Immer wieder lesen wir, lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Paulus sagt also, wir überwinden das Böse nicht nur durch Passivität. Wir überwinden es dadurch, indem wir gerade das Gegenteil tun, das Gute tun. Nicht nur nicht beleidigt sein, sondern mittun, mitdienen, mithelfen, segnen, wirken, uns hineingeben, verschenken. Dadurch wird das Böse überwunden. Das tut Jephtha. Und er hatte noch nicht die Botschaft, den Christus, wie wir ihn haben. Damit komme ich zum vierten Punkt, Jephthas Verhandlung mit den Ammonitern, Richter 11, Vers 12. Und Jephtha sandte Boten an den König der Söhne Ammon, also an diesen Anführer der Feindesmacht, und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun, oder auf gut Deutsch, was willst du von mir, dass du gegen mich gekommen bist, um gegen mein Land Krieg zu führen. Und der König der Söhne Ammon sagte, weil Israel, als es aus Ägypten heraufzog, mein Land genommen hat, vom Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan. Und nun, gib die Länder in Frieden zurück. Und Jephtha ließ ihm sagen, so spricht Jephtha, Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen, sondern, und dann folgt ab Vers 16, die eigentliche Geschichte. Wisst ihr, was ich mir da unterstrichen habe? Gib die Länder in Frieden zurück. Da dachte ich, ach, sehr interessant, wie aktuell die Bibel ist. Das gab es damals schon, dieses Prinzip, Land für Frieden. Land für Frieden, das ist gar keine neue Erfindung. Damit hat der König der Ammoniter damals auch schon versucht, Israel zu ködern. Land für Frieden. Es ist schon faszinierend, wie Geschichte sich wiederholt und hochaktuell, wie Jephtha hier gegen die Gebietsansprüche der Ammoniter argumentiert. Das ist was, darüber könnte man mal eine Extrastunde halten. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt mal nur zwei Argumente aus der ausführlichen Argumentation des Jephtha von Richter 11, 15 bis 27 herausgreifen. Nur zwei Argumente. Das erste, das historische Argument. Jephtha weist aus der Geschichte Israels nach, dass die Ammoniter kein historisches Recht an dem Land haben und Israel nach dem Auszug aus Ägypten die Grenzen Moabs und Ammons respektiert hat. So lesen wir es ja auch in den Mosebüchern. Jephtha korrigiert also die Geschichtsfälschung des Königs der Ammoniter. Wie ist das heute? Auch heute wird Geschichte schlicht gefälscht, um nicht bestehende Ansprüche an das Land Israel zu rechtfertigen. 2016 hat die UNESCO, die Bildungseinrichtung auf Höhe der UN, ein großes, übergeordnetes Gremium, Bildung. 2016 hat die UNESCO eine Resolution verabschiedet, die den jüdischen Charakter des Tempelberges komplett verneint und zu einer rein muslimischen Stätte erklärt und sagte, damit haben die Juden noch nie was zu tun gehabt. Das ist mehrheitlich verabschiedet worden, auf höchster Ebene. Da steht man davor und denkt, wie dreist geht's noch? Geschichtsfälschung. Oder viel subtiler und bereits eingebürgert. Aus dem Land Israel wird plötzlich im Sprachgebrauch Palästina. Dabei ist dieser Name eine bewusste Umbenennung Judäas durch den römischen Kaiser Hadrian nach dem jüdischen Bar-Kochba-Aufstand 135 nach Christus. Hadrian hatte von den Juden so die Nase voll, dass er jede Erinnerung an die Juden auslöschen wollte und er benannte deshalb Judäa in Palästina um, Philistäa, in Erinnerung an diese alten Erzfeinde Israels, an die Philister. Damit wollte er Israel verspotten, indem er Judäa in Philistäa, Palästina, umbenannt hat. Es hat auf diesem Gebiet nie einen palästinensischen Staat gegeben und nie ein palästinensisches Volk mit einer eigenen Nationalität oder Identität. Es handelt sich hierbei um eine rein strategische Erfindung Arafats aus den 1960er Jahren. Dabei dachte ich so am Psalm 83, die Verse 4 bis 5, gegen dein Volk planen sie listige Anschläge, sie sprechen, kommt, und lasst sie uns als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Was können wir von Jeftha lernen? Auch wir sollten uns in der Geschichte Israels auskennen, um die heutige Geschichtsfälschung wahrnehmen und korrigieren zu können, wo immer wir in Gesprächen mit anderen Menschen unterwegs sind. Denn in unseren Medien wird das alles natürlich ganz, ganz einseitig anders dargestellt. Und dazu sollten wir die Sprache der Propaganda vermeiden und eben nicht von Palästina, sondern vom Land Israel sprechen. Denn wann immer wir von Palästina sprechen, gebrauchen wir die Propagandasprache Hadrians, der damit die Erinnerung an die Juden und das Recht an ihrem Land auslöschen wollte. Sprache bildet Bewusstsein. Beispiel Schwangerschaftsabbruch. Ja, und hier auch Palästina. Sprache bildet Bewusstsein, immer und immer wieder. Lasst uns deshalb also lieber vom Land Israel, von Eretz Israel sprechen und nicht von Palästina, denn es ist und bleibt das Land, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Und damit komme ich zum zweiten Argument Jephthas. Das ist das theologische Argument. Ganz klar bezeugt Jephtha, der Gott Israels hat Israel dieses Land gegeben. Und das gilt nach dem Wort der Bibel bis heute. Und deshalb stehen auch alle Teilungspläne der Vereinten Nationen unter dem Gericht Gottes. Wir lesen das in Joel 4, Vers 2, was da geschehen wird am Tag des Herrn, zum Ende der Weltgeschichte. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen. Weshalb? Wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Gott sagt, mein Volk, mein Erbteil, mein Land. Und wirft den Nationen am Ende der Tage vor, dass sie sein Land geteilt haben. Wie aktuell. Es war und bleibt Gottes souveräne Entscheidung, dieses Land seinem Volk Israel zu geben, denn es ist das Sondereigentum Gottes unter allen Völkern auf dieser Erde. Das Volk und das Land Israel, Gottes Sondereigentum. Damit kann er machen, was er will. Damit komme ich zu meinem fünften Punkt, Jephthas Präventivschlag. Richter 11, 27. Da antwortet Jephtha diesem König der Ammoniter, nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust Böses an mir, indem du gegen mich Krieg führst. Genau die Verdrehung, die wir heute jeden Tag lesen und hören. Nicht ich, aber gegen dich, du tust mir Böses an, indem du gegen mich Krieg führst. Es richte der Herr, der Richter, heute zwischen den Söhnen Israel und den Söhnen Ammon. Aber der König der Söhne Ammon hörte nicht auf Jephthas Worte, die er zu ihm gesandt hat. Jetzt Vers 29, da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Und er zog von Mizpah in Gilead weiter zu den Söhnen Ammon. In diesem entscheidenden Moment kam der Geist des Herrn über Jephtha. Und dieser veranlasste Jephtha nicht auf den Angriff der Ammoniter zu warten, sondern den Krieg in das feindliche Gebiet zu tragen. Ähnlich wie beim Sechstagekrieg führt Jephtha hier einen Präventivschlag. Anstatt auf den in Vorbereitung befindlichen Angriff des Feindes zu warten, kommt er diesem zuvor. Und dennoch ist es kein Angriff, sondern ein Verteidigungskrieg. Daran ändert auch der Präventivschlag nichts, genauso wenig wie beim Sechstagekrieg, wo auch mittlerweile schon rückwirkend versucht wird, es umzudeuten. Wenn man französische Sender dazu liest und Dokumentationen sieht, merkt man, wie hier diese Umdeutung bereits aus einer Entfernung der Geschichte permanent versucht wird. Und jetzt wird auch klar, wie Gott zu der Berufung Jephthas steht. Indem der Geist des Herrn über Jephtha kommt, bestätigt Gott die vorausgegangene menschliche Berufung. Wie allzu menschlich war doch die Berufung Jephthas abgelaufen. Irgendwie fehlte das Besondere, das Übernatürliche, was wir immer so gerne haben. Alles wirkte so normal, so menschlich. Aber jetzt wird klar, dieser ganz normale, unspektakuläre, menschliche Weg war doch auch eine Berufung Gottes. Gottes Berufungen können eben sehr unterschiedlich ablaufen. Das Wie der Berufung ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Das ist das Einzige, was zählt. Damit komme ich zu meinem sechsten Punkt. Jephthas Gelübde und Sieg. Richter 11, Vers 30. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll, was immer mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, mich zu begrüßen, das soll dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer opfern. So zog Jephtha zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand. Nirgends in der Bibel werden wir aufgefordert, dem Herrn etwas für seine Hilfe zu versprechen. Wir müssen das nicht tun. Wenn wir es aber tun, dann müssen wir unser Versprechen auch halten. Wir sollten also gut überlegen, bevor wir dem Herrn als Dank für seine Hilfe etwas versprechen. Was verspricht Jephtha hier dem Herrn für den Fall eines Sieges? In Vers 31 steht das Neutrum. Es muss also korrekt heißen, was immer mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, mich zu begrüßen, das soll dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer opfern. Neutrum. Jephtha dachte hier wohl an ein Tieropfer. Zu ebener Erde der alten israelitischen Häuser gab es vier Zimmer. Und eines dieser Zimmer beherbergte parallel zu den menschlichen Unterkünften die Tiere. Und an eines dieser Tiere hat Jephtha hierbei wohl gedacht, die dann immer im Hof drumherum gelaufen sind, aus dem Haus rauskamen. Und der Herr schenkte Jephtha den Sieg. Und damit liegt diese Frage in der Luft. Was wird Jephtha aus seinem Haus als erstes entgegenkommen? Also wenn ihr das jetzt als Film gedreht hättet, sehe ich doch förmlich, ne? Jephtha kommt nach Hause, das Haus vorne, die Kamera, immer näher ran, was kommt aus der Tür? Was kommt aus der Tür? Wer kommt jetzt? Was kommt jetzt? Mein siebter Punkt. Jephthas Tochter. Richter 11, Abvers 34. Und Jephtha kam nach Mizpa zu seinem Haus. Und siehe, da trat seine Tochter heraus ihm entgegen. Mit Tamburinen und den Reigentänzen. Und jetzt hört man wieder auf diese Formulierung. Immer wieder faszinierend. Das ist nicht umsonst, dass das so formuliert wird. Nur sie hatte er als einzige. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte, wehe, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Denn du bist unter denen, die mich ins Unglück bringen. Ich selber, ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen. Auch interessant. Ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen. Habe meinen Mund zu voll genommen. Ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen und kann nicht mehr zurück. Da sagte sie zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgerissen? Sie greift es auf. So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist. Und sie sagte weiter zu ihrem Vater, es möge dies mir gewährt werden. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe und hinabsteige über die Berge, und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundinnen. So ging sie hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Also keinen Intimverkehr mit einem Mann gehabt. Der tragische Schlusspunkt eines großen Sieges. Doch auch diese Tragödie enthält noch Evangelium. Sie wird zu einem prophetischen Wegweiser auf Christus. Nur sie hatte er als Einzige. Klingt dir nicht etwas an aus Johannes 3, Vers 16 von diesem einzig geborenen Sohn, den der himmlische Vater für uns dahingab? Und erinnert das nicht an das Wort Gottes zu Abraham in der symbolischen Opferung des Isaak, diesen großen prophetischen Vorbild auf Christus, 1. Mose 22, 2. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin und opfere ihn dort als Brandopfer. Dasselbe Wort wie bei Jephtha. Hier kann man noch den Christusbezug förmlich mit Händen greifen. Und das gilt eben auch für die wundervolle Antwort der Tochter. So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist. Klingt hier nicht etwas an von der Antwort des Sohnes an den Vater aus Hebräer 10, Vers 7? Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Hier, in der Bibel, können wir das alles schon lesen. Ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Und so wird Jephthas Tochter in der Hingabe ihres Willens und Lebens zu einem Vorbild auf den Christus und zu einem Vorbild für uns. Dein Wille geschehe. Die große Frage ist nun, wie vollzog Jephtha sein Gelübde? Das ist nun eine ganz spannende Frage. Manche denken hier wirklich an ein Menschenopfer. Sie glauben, dass also der Jephtha seine Tochter hier auf dem richtigen Brandopferaltar wirklich als Menschenopfer Gott gebracht hätte. Aber das ist abwegig. Denn Menschenopfer waren nach dem Gesetz streng verboten und dem Herrn ein Greuel. Ganz oft wird das in der Tora so bezeugt. Und die Geschichte zeigt doch, dass Jephtha das Gesetz des Herrn sehr gut kannte. Ja, bei der Erwiderung an diesen König der Ammoniter, da wird ganz viel daraus zitiert und argumentiert. Der kannte sich da aus. Und zudem hatte Jephtha sein Gelübde abgelegt, als er gerade mit Heiligem Geist erfüllt worden war. Und bei so einer Gräueltat, die schlimmste Gräueltat Gottes vor Gott gewesen wäre, hätte er wohl auch kaum Aufnahme unter die Glaubenszeugen von Hebräer 11 bekommen. Nein, Jephtha bringt seine Tochter nicht als Menschenopfer. Aber wie vollzog er sein Gelübde dann? Immer wieder, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich habe versucht, das zu betonen, immer wieder wird in unserem Text die Jungfräulichkeit von Jephthas Tochter betont. Der abschließende, letzte Satz ihrer Geschichte lautet nicht, und sie war eben tot, sondern sie hatte keinen Mann erkannt. Es ging bei der Erfüllung dieses Gelübdes um ihre Jungfräulichkeit. Und nicht um ihren Tod. Nach 2. Mose 38, Vers 8 und 1. Samuel 2, Vers 22 gab es geweihte Frauen, die an der Stiftshütte dienten. Aber nicht als Tempelprostituierte, wie bei den Heiden, sondern offenbar in einer besonderen Lebensweihe der Ehe und Kinderlosigkeit im Dienst am Heiligtum. So wie unsere heutigen Diakonissen. Kann man sich das etwas vorstellen. Das entsprach keinem göttlichen Gebot, war aber offenbar gängige Praxis. Und um diese Lebensweihe geht es auch hier bei der Tochter Jephthas. Sie wurde geweiht, um dem Herrn für den Rest ihres Lebens als Jungfrau, unverheiratet, kinderlos, ganz dem Herrn an seinem Haus zu dienen. Warum spricht der Text dann aber von einem Brandopfer? Dieses Brandopfer wird in der Schrift auch Ganzopfer genannt. Warum? Weil bei diesem Brandopfer das ganze Tier verbrannt wurde. Wir lesen das in Levitikus 1, Vers 9. Im Gegensatz zu den anderen Opfern erhielten am Opferfleisch weder der Opfernde noch der Priester einen Anteil. Das war ja sonst immer so. Eigentlich, wenn Opfer gebracht wurden, gab es immer Dinge hier, die kannst du selber mitnehmen, damit kannst du jetzt ein Opferfest feiern oder das geht jetzt hier an die Priester, damit die auch mal was Leckeres zu essen haben. Das war hier bei diesem Ganzopfer anders. Da wurde nur die Haut abgezogen und dann musste das komplette Tier Gott geopfert, auf dem Altar verbrannt werden. Darum Ganzopfer, alles, das ganze Tier, 100%, wurde Gott gebracht. Und dieses Ganzopfer Dieses Brandopfer war ein Ganzopfer. Und das gilt jetzt in übertragenem Sinne auch für Jephthas Tochter. Durch die Weihe der einzigen Tochter konnte dem Geschlecht Jephthas keine Nachkommenschaft mehr geschenkt werden. Und damit war das Geschlecht Jephthas zum Aussterben verurteilt. Das Schlimmste, was einem Geschlecht in Israel geschehen konnte. Die Weihe seiner Tochter war also tatsächlich ein Ganzopfer. Die Ganzhingabe des Lebens und der Zukunft. Wie ist das bei uns? Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger, logikos, logischer, wortgemäßer Gottesdienst ist. Also Gott will von uns nicht irgendwelche Opfer, womit wir ihn abspeisen. Er will uns selbst. Uns selbst. Ganz und gar. Mit allem, was wir sind und haben. Und der Leib steht hier für diese Ganzhingabe des Glaubenden. Wenn Paulus das schreibt, dann denkt er an die symbolische Bedeutung dieses Ganzopfers, durch den ja auch die völlige Hingabe des Glaubenden an Gott ausgedrückt werden soll. Es gab ja so viele verschiedene Opfer. Das ist spannend, wirkt erst befremdlich, aber es ist eigentlich spannend in der Symbolik, wenn wir mal in Levitikus diese ganz vielen verschiedenen Opfer lesen, die ganz viele verschiedene Arten hatten, wie sie dargebracht werden sollten. Und das allererste Opfer ist dieses Ganzopfer. Denn es weist darauf hin, dass Jesus selbst sich ganz und gar zu 100% für uns geopfert und dahingegeben hat. Und Paulus greift das hier in Römer 12 auf und sagt, und Leute, so sollen wir jetzt antworten. Dass wir auch unser Leben nicht nur so, da gibt es mal eine Keule für Gott und hier gibt es mal das noch ein Stückchen für Gott. So machen wir es ja immer. Wir trennen irgendwas aus unserem Leben raus. Das kriegt Gott jetzt und mal den Sonntagmorgen und hier mal ein bisschen Geld und dann mal ein kleines bisschen Zeit oder so. Und den Rest, aber den Rest, den lebe ich so, wie ich will. Den nehme ich für mich. Sagt die Bibel, nein, nein. Ganz Opfer. Wir geben uns Gott ganz und gar zu 100%. Er ist der Herr. Und er darf jetzt verfügen über meine Zeit, über meine Kraft, über mein Geld, über mein Leben. Ganz Opfer. Und so wird Jephthas Tochter bei aller Tragik der damaligen Situation doch zu einem Vorbild auf Christus und für uns, indem sie sich selbst als so ein Ganzopfer gab, wie Christus am Kreuz sich uns als Ganzopfer gab. Und wir jetzt auf dieser Spur leben sollen, auch unser Leben nicht so zu verstehen, dass wir Gott hier und da mal was geben. Sag einfach, Herr, nimm mich mit allem, was ich bin und habe, mit meinen Wünschen, Sehnsüchten, Plänen, mit allem, was mich umtreibt. 100% du. Du sollst einfach über mein Leben als Herr verfügen können. Und dann ist das Großartige, dadurch wird unser Leben erfüllt. Denn alles, was wir Gott vorenthalten, ist unser eigener Verlust. Wir denken immer, wenn wir Gott was vorenthalten, dass wir dabei was gewinnen. Und stattdessen geht es so wie beim Manna. Es verdirbt in unserem Leben. Alles, was wir Gott vorenthalten, wird in unserem Leben nur zum Schaden und zum Verlust. Und wenn wir an Gott uns geben, ganz und gar, auch mit dem, was wir bis jetzt noch so zurückhalten, dann erleben wir dieses Wunder, Herr, ich gebe es dir und du schenkst dich und das Leben mir in einer Weise, die erfüllt, wie ich es noch nie vorher gekannt habe. Wir berauben uns selbst, wenn wir Gott berauben. Und was wir Gott geben, wird für uns zum Vielfachen Gewinn. Das müssen wir begreifen, wenn wir immer wieder so zurückhalten. Dieses Ganzopfer, das ist nicht, oh, das ist alles schlimm. Das ist ein Privileg. Weil Gott sich uns ganz gibt. Und weil alles, was wir Gott geben, in seine Hand sich verwandelt und erfüllt wird. Mit Leben und Freude und Frieden und Glück und Erfüllung. Und alles, was wir ihm vorenthalten, kann diesen Verwandlungsprozess nicht erleben, sondern hindert ihn. Ganz Opfer ist nichts Schlimmes. Ein Privileg. Das sehen wir an Jephthas. Sie wird zum Vorbild für Christus, der sich selbst als Ganzopfer für uns gegeben hat und für uns, die wir auf dieser Spur jetzt auch leben sollen. Und dann sehen wir mit einmal, dass hier in diesem Chaosbuch der Richter, mitten in diesem ständigen Kreislauf von Sünde und Schuld, doch irgendwie alles immer wieder auf Christus hindrängt und hinweist. Und das möge in unserem Leben auch so sein. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das so wunderbar ist und wo du so viel verborgene Schätze hineingelegt hast und du gibst uns deinen Geist, um dich uns zu offenbaren und dass wir diese Schätze entdecken und heben können und wir staunen immer wieder, Herr, wie oft wir in deinem Wort lesen und dann immer wieder Neues entdecken dürfen. Dein Wort ist wirklich ein unausforschlicher Reichtum und darüber preisen wir dich. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du so voller Liebe bist, dass du selbst im Gericht noch mitleidest mit den Torheitswegen unseres Lebens. Herr, danke, dass du wirklich so voller Liebe und Geduld mit uns bist. Danke, dass du nie aufhörst zu retten, dass du nicht aufhörst, bevor du das Letzte hineingeliebt und hineingerettet hast in die Lebensgemeinschaft mit dir. Aber Herr, wir wollen deine Heiligkeit auch ernst nehmen. Und wir wollen deine Gnade nicht zu einer billigen Gnade machen, sondern unser ganzes Leben dir als Ganzopfer schenken, wie du dich uns ganz geschenkt hast. Herr, du weißt, wie oft wir davon weit entfernt sind. Wie viel wir für uns selbst behalten und wir kämpfen um jeden Knochen, den wir lieber selbst behalten, als ihn dir zu geben. Herr, mach uns klar, wie töricht wir daran sind. Und wie alles, was wir dir vorenthalten, doch nur in uns selbst verrottet und uns zu einem Verlust wird. Herr, schenk uns diese Freude, uns immer mehr ganz dir zu geben, mit allem, was wir sind und haben, mit all unseren Plänen und Wünschen und Sehnsüchten. Danke, dass du so ein guter Herr bist und dass du es so gut mit uns machst und dass du selbst in den Wegen, die schwierig sind, immer gute Absichten verfolgst und gute Ziele erreichst. Herr, so stehen wir hier und möchten dir unser Leben geben, ganz neu. Wir geben dir unser Leben und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, ja, sei du der Herr über unser ganzes Leben, über alles, was wir sind und haben. Herr, wir möchten etwas sein zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Danke. Amen. Amen.
Ja, Holger, vielen Dank für deinen Wortdienst. Wir möchten darauf antworten mit dem Lied 450, die ersten drei Verse. 450, die Verse 1 bis 3. Ja, ihr Lieben, ich habe vorher beim Bekanntgabenblock übersehen, noch Gelegenheit zu bieten für Grüße. Hat jemand Grüße mitgebracht? Möchte ich gerne nachholen. Ist nicht der Fall. Dann nutzen wir die Gelegenheit, ganz viele Grüße von uns als Gemeinde mitzugeben für die Familie und ebenfalls dort für die Gemeinde. Holger, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns gefreut, die gemeinsame Zeit mit dir zu haben hier. Und wir wünschen dir ja eine bewahrte Zeit, bis wir uns wiedersehen. Alles Gute und Gottes Segen für deine Dienste. Ja, und Gesundheit und Zufriedenheit für euch in der Familie. Ich möchte zum Abschluss heute einen Kanon mit euch singen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Ich gehe davon aus, dass der bekannt ist. Wir singen ihn einmal durch, einmal miteinander. Und dann teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Gruppe 1 hier, diese Seite. Gruppe 2 hier, diese Seite. Das ist ein bisschen weniger, also ein bisschen mehr hinter, aber ich komme auch zu euch rüber. Aber das sehen wir dann hin. Also singen wir uns einfach einmal miteinander durch. Ja, einfach fest singen dann, dann funktioniert das.
Ja.
Du kennst es nicht?
Ich kenne das nicht. Das ist
gut.
Nicht durch Kraft.
Genau.